Ja, schönen guten Abend. Mein Name ist Wolfgang Herrmann und ich werde heute Abend ein bisschen was über den Astropilot erzählen, und zwar insbesondere aufgrund des Auditoriums CCC über die IT-Systeme, aber natürlich soll auch als Einführung ein bisschen was erzählt werden, was der Astropilot ist und was wir machen. Eine kurze Frage erstmal. Im Moment sollte zu sehen sein meine PowerPoint-Präsentation, die Titelseite, und dann würde ich da beginnen. Zunächst mal ein kleiner Blick auf unseren Campus mit dem großen Teleskop im Vordergrund. So sieht das also heutzutage aus. Und ich selber sitze also im Moment im ersten Stock von diesem Teleskopgebäude und ja, werde dort dann ein paar Dinge weiter berichten. Ich will mal kurz anfangen, ein paar Worte zu sagen zum Hintergrund. Was ist der Astropiler? Es ist also eigentlich ein relativ altes Instrument. Es ist so das erste wissenschaftliche Großprojekt der Nachkriegszeit gewesen. Es ist am 17. September 56 eingeweiht worden. Das heißt also, dieses Jahr werden wir im September 65 Jahre feiern. Und dieses Instrument ist zunächst mal genutzt worden durch die Uni Bonn und später dann durch das neu gegründete Max-Planck-Institut. In den ersten Jahren gab es auch noch militärische Radarforschung, zu dem das Instrument genutzt wurde, aber das war dann so bis Mitte der 60er Jahre. Es gab eine kurze Stilllegungsphase und ist dann wieder 1979 in Betrieb genommen worden und bis 1993 letztendlich betrieben worden, zuletzt nur noch als Ausbildungsort. Und das Instrument ist stillgelegt worden und an eine Privatfirma verkauft worden. Fragt sich, was macht eine Privatfirma mit dem Radioteleskop? Antwort ist eigentlich gar nichts, sondern sie haben das nur als exotischen Standort genutzt, haben aber leider das Instrument selber verkommen lassen. Mit der Stilllegung gab es dann eine Gründung eines Vereins, da hieß damals Förderverein Astropeiler Stockert e.V. mit so einer etwas unklare Geschichte, was wird da mal draus? Es ist dann auch unter Denkmalschutz gestellt worden, das Instrument. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Firma, die das besessen hat, ist in Konkurs gegangen und es gab dann einen Glücksfall. Es ist durch die Nordrhein-Westfalen-Stiftung, das ist eine Stiftung des Landes, gekauft worden aus der Konkursmasse und diese Stiftung hat Gelder bereitgestellt, um das Ganze zu restaurieren. Zunächst mal wurde es dann als quasi Denkmal wieder in Betrieb genommen, also man konnte es besichtigen. Aber der entscheidende Punkt war, dass es eben komplett modernisiert worden ist, was die Technik angeht, also die elektronische Technik, muss man sagen. Und seit 2011 ist hier wieder astronomischer Betrieb. Und das ist das, was uns heute auch ja, im Wesentlichen trägt. Ganz kurz zwei, drei Worte zu der NRW-Stiftung, die ich gerade genannt habe. Es ist also eine Stiftung des Landes mit einem relativ breiten Spektrum von Dingen, die gemacht werden. Es geht um Naturschutz, es geht um Erhalt von historischen Gebäuden, es geht aber auch eben um Kultur und dieses Instrument hier gehört sozusagen zur technischen Kultur des Landes. Generell ist es so, dass die NRW-Stiftung in der Regel mit anderen Partnern zusammenarbeitet. In diesem Fall ist das unser Verein, der, wie gesagt, 95 gegründet worden ist. Erstmal mit der Idee, lass es uns irgendwie als technisches Denkmal erhalten. Aber wenn es geht, und das ging viel besser, als wir jemals gedacht haben, es wieder einem neuen Leben zuzuführen, nämlich auch wieder Wissenschaft zu machen. Das wird rein ehrenamtlich betrieben. Das sind verschiedene Leute, die vielfachen technischen Hintergrund haben, Ingenieure, Physiker, aber auch einfach Leute, die sich für Astronomie und Technik interessieren. Ja, ganz kurz, das ist natürlich ein Thema, über das ich mindestens zwei, drei Abende erzählen könnte. Was ist Radioastronomie? Ich will mich da zurückhalten und nur einfach paar Worte sagen, um ein bisschen den Hintergrund zu erläutern. Die Radioastronomie beobachtet Objekte und Phänomene im Weltall, und zwar nicht, wie wir es sonst kennen, mit den Augen und Teleskopen, durch die man durchgucken kann, sondern im Radiobereich. Das liegt daran, ich habe hier mal aufgezeichnet, was so unsere Erdatmosphäre durchlässt. Die lässt halt hier das sichtbare Licht durch. Deswegen sehen wir die Sonne scheinen. Der ganze Bereich darüber, das kurzwelligere, das wissen wir, UV-Strahlung wird dann abgeblockt und Röntgen und Gammastrahlen sowieso. Dann haben wir der Infrarotbereich, der also auch weitestgehend undurchlässig ist. Und dann gibt's halt den Bereich der Radiowellen, wo unsere Erdatmosphäre durchlässig ist. Das ist auch gut, sonst könnten wir keine Satellitenempfang haben, wenn die Erdatmosphäre das verschlucken wird. Also da gibt's einen Bereich, wo man eben nach draußen gucken kann. Und es ist so, dass man im Radiobereich komplett andere Dinge sieht in der Regel, nicht? Also wir sehen in der Regel keine Sterne. Sterne sehen wir deswegen mit unseren Augen, weil die heiß sind und die glühen dann. Und deswegen sehen wir, dass Sterne sind im Radiobereich relativ schwach. Aber es gibt viele andere Dinge, die wir sonst nicht sehen würden. Das heißt, wenn wir Radioaugen hätten, würden wir einen komplett anderen Himmel sehen. Ja, damit will ich es einmal belassen. Der wissenschaftliche Hintergrund ist, wir erfahren mehr zusätzliche Dinge. Und wir sehen Objekte und Phänomene, die wir sonst nicht beobachten könnten und lernen deswegen mehr über die Struktur unseres Weltalls und was da so sich alles abspielt. Ganz kurz Funktion, relativ simpel, wenn man so will, wie alles andere, auch beim optischen Teleskop, die Radiowellen kommen, die Radiostrahlung kommt aus dem Weltall, wird aufgefangen von einem Hohlspiegel und dann fokussiert in einen Brennpunkt und da sitzt dann der Empfänger und heutzutage ist halt so, dass dieser Empfänger die Signale an Rechner gibt und wird das Ganze wird dann von Rechnern ausgewertet. Nun haben wir nicht nur ein Teleskop hier auf dem Stockert, sondern deren mehrere, ein ganzer Zoo von Teleskopen, Radioteleskopen. Links oben ist das große, 25 Meter. Es wird im sogenannten L-Band betrieben, das ist so bei 1,4 Gigahertz typischerweise. Außerdem haben wir noch einen zweiten Empfangsbereich im niederfrequenten Bereich. Unser zweitgrößter Spiegel, der ist 10 Meter im Durchmesser, das ist dann für die sehr viel höheren Frequenzen, KU-KA-Band, da reden wir von 10 GHz und 20 GHz. Dann haben wir einen 3-Meter-Spiegel, wiederum fürs L-Band. Der wird vor allen Dingen für Ausbildungs- und Praktikumszwecke benutzt und das gleiche gilt für den vierten im Bunde, auch ein L-Band-Gerät, 2,30 Meter groß, also ein bisschen kleiner. Den wollen wir demnächst zusammenschalten mit unserem 3-Meter-Spiegel. Und unten rechts ist sozusagen unser Baby, 1,20 Meter groß, auf einem Anhänger. Warum das? Damit fahren wir zu Schulen, um mit Schülern, typischerweise sind das Oberstufenschüler, Physik-Leistungskurs idealerweise, beobachten zu machen. Man kann in der Tat etliche Dinge schon tatsächlich mit so einem kleinen Spiegel machen. Ja, und dann haben wir noch ein weiteres Instrument, bestehen aus zwei Spiegeln. Das sind die beiden hellen Spiegel, die hier zu sehen sind, die sind zusammengeschaltet zu einem sogenannten Interferometer. Und das einzige Spiegel bei uns auf dem Gelände, der nichts mit Radioastronomie hat, ist der graue in der Mitte. Der ist tatsächlich mal für Fernsehempfang. Okay, das ist also unser Zoo von Spiegeln. Dazu gehört natürlich eine Reihe von Dingen, die gemacht werden müssen. Und das sind so mal vier Hauptgruppen, die dann IT-relevant sind. Wir haben also einmal die Teleskope müssen gesteuert werden. Wir verfolgen ja Objekte am Himmel. Die Erde dreht sich, also müssen wir die Teleskope nachführen. Dann müssen wir unsere Messdaten erfassen. Wir müssen sie auswerten und archivieren. Und jeder dieser Bereiche hat so seine eigene IT-technische Herausforderung, die ich hier mal aufgeschrieben habe. Bei der Teleskopsteuerung ist Aspekt ist Sicherheit. Das heißt, wir bewegen uns, wenn so mal so ein 25-Meter-Teleskop mit immer einer bewegten Masse von 90 Tonnen bewegt, da muss man schon aufpassen, was man tut. Außerdem ist Verfügbarkeit ein Thema. Das soll natürlich hoch verfügbar sein, dass nicht durch irgendwelche IT-Ausfälle wir dann nicht messen können. Bei der Messdatenerfassung ist eine der Herausforderungen teilweise sehr hohe Datenraten. Da kommt also richtig was rein. Analyse bedeutet, die hohen Datenmengen dann auszuwerten. Das ist in der Regel ein rechenintensives Thema. Und ja, hohe Datenraten bei der Erfassung heißt natürlich große Datenmengen in der Archivierung. Was machen wir dafür? Was ist sozusagen der Lösungsansatz? Bei der Teleskopsteuerung setzen wir auf industrielle Komponenten zum Teil. Wir haben redundante Systeme, wir haben Systeme im Cold Standby. Das heißt, wenn uns was kaputt geht, können wir dann schnell wieder in Betrieb sein. Bei den hohen Datenraten, wir haben da Rechner mit Hochgeschwindigkeitsinterfaces. Das sind der, der es am besten kann von unseren Rechnern, der hat 8x10 Gigabit, die er da in sich hineinschlingt. Die kriegt man natürlich nicht mehr auf normale Platten geschrieben, diese Daten. Deswegen wird da so ein Round-Robin-Verfahren angewendet. Das heißt, es wird immer ein Buffer geschrieben und der Buffer wird dann auf eine Platte rausgeschrieben und derweil, wer die Platte schreibt, wird der nächste Buffer gefüllt für die nächste Platte. Das sind dann so 10 Platten, die nacheinander da belegt werden mit Daten. Dann rechenintensiv, wir können viele Dinge auf einer GPU rechnen, weil es dann hochparallelisierbar ist. Das ist also eine der Dinge, die wir da tun. Und große Datenmengen, da gilt halt das Prinzip, viel hilft viel. Da helfen nur viele große Platten. Wir haben etwa 350 Terabyte Speicherplatz bei uns hier auf dem Stockard. Ja, so viel. Ach so, noch ganz unten, das gibt dann natürlich Support-Systeme, VPNs, Firewalls, Kameras, Wetterstationen, Drucker. Also wir haben ein relativ umfangreiches Netzwerk, was ich noch ein bisschen näher vorstellen möchte. Gut, nun möchte ich das nicht nur auf einer PowerPoint-Folie zeigen, sondern wir machen mal einen Blick in den Steuerraum und deswegen bitte ich dann mal, Kevin, kannst du mal die Kamera aktivieren? Also ich muss das Sharing beenden. Okay, dann mache ich das hier weg. So, ist das Bild da? Okay. Ja, so sehe ich aus. So sitze ich hier mit meinem Kopfhörer. Und was wir jetzt mal machen ist, ich werde die, oder kannst du das vielleicht machen, Kevin? Dass wir mal die Kamera erstmal auf unsere Racks hier vom Messraum. Achso, ich müsste gerade mal klären, nur zur Sicherheit. Durch das Umschalten ist jetzt hoffentlich der Ton noch da. Okay, gut. Nicht, dass wir das Audio weggeklemmt haben. Gut, können wir mal runtergehen mit der Kamera? Also der Spaß fängt eigentlich oben im Spiegel an, das können wir jetzt nicht so zeigen. Ich zeige aber nachher mal ein Live-Bild von unserem Teleskop. Die Signale kommen über Kabel von oben vom Spiegel runter, werden hier verteilt. Das heißt also, wir teilen das auf, das gleiche Signal, um es dann auf die verschiedenen Analyseinstrumente zu geben. Dann gehen wir mal mit der Kamera hoch. Ich will jetzt nicht so furchtbar ins Detail gehen. Wir schwenken mal ganz nach oben, weil das eigentlich das Interessanteste ist. Hier oben sitzt eines unserer Geräte, mit dem wir analysieren. Das ist ein sogenanntes Fourier-Spektrometer. Das macht letztendlich, das nimmt das Signal her und digitalisiert es mit einer sehr hohen Digitalisierungsrate. Ich glaube, wir sind dabei 2, noch was Gigasamples. Und da wird eine Vorverarbeitung on the fly in der Maschine gemacht. Das ist in FPGAs drin. Das heißt also, da werden jetzt keine Rechner benutzt, sondern das ist in FPGAs realisiert. Da wird ein sogenanntes Spektrum erzeugt und das wird dann auf den Rechner gegeben. Das ist eigentlich das Instrument, mit dem wir derzeit die meisten Datenerfassungen und Messungen machen. Aber die Zeit bleibt nicht stehen und die nächste Generation, die sitzt hier. Das ist, man sieht es natürlich jetzt nicht so furchtbar viel. Das ist auch ein Digitalisierungsboard, was 16 Eingangskanäle hat und mit jedem Kanal kann er mit 400 MHz Bandbreite digitalisieren und da kommen halt dann diese hohen Datenraten zustande. Das Board hat 8-10 Gigabit-Interfaces, mit denen es dann die Daten rausschmeißt auf die Maschine hier oben. Das heißt, hier schreiben wir dann, was ich eben sagte, schreiben unsere Daten auf die Maschine. Gut, dann gehen wir mal nach unten. Noch vielleicht eine Sache, die man erwähnen sollte. Wir brauchen in der Radioastronomie relativ exakte Frequenzen und Zeiten. Dafür haben wir hier ein Rubidium-Normal. Das ist so auf etwa einige 10 hoch minus 11 genau. Und das versorgt unseren gesamten Campus über entsprechende Signalverteilung mit exakten Takten. Das heißt also, unsere ganzen Instrumente sind da dran angebunden. Gut, nächste Rack ist jetzt nicht so furchtbar dramatisch. Da sind noch ein paar Rechner und die Netzwerkswitches hier. Brauchen wir nicht näher darauf einzugehen. Aber was ich dann noch zeigen will, ist hier hinten durch im Raum diese beiden Schränke. Dazu muss man erstmal sagen, die sehen so ein bisschen altertümlich aus. Ich weiß nicht, wie viel man jetzt auf der Kamera sehen kann. Das machen wir gerne, da das ja auch ein altes Instrument ist, dass wir so die äußere Anmutung gern alt auf alt trimmen. Und wenn man es dann aufmacht, dann ist halt da doch wieder neue Technik drin. So furchtbar neu ist sie nicht, muss man dazu sagen. Das ist eine Siemens SPS, etwas älterer Bauart, aber die haben wir, weil sie einfach kostengünstig war, hier zur wieder eingebaut. Hintergrund der SPS ist, da laufen unsere gesamten Überwachungen drauf. Also da werden die Motoren überwacht, die Bremsen, die Kupplungen und dergleichen, dass das also alles sicher abläuft. Jo, dann schwenken wir vielleicht nochmal mit der Kamera rüber auf die Bediengeschichte. Das ist die manuelle Bedienkonsole, auch hier ein bisschen alt und neu. Wir haben hier alte Positionsanzeigen, das sind die Originalen aus den 50er Jahren, die wir auch wieder in Betrieb genommen haben. Und die moderne Zeit ist dann hier der elektronische Winkelcoder und entsprechend Anzeigen, die da das vom Rechner halt ausgeben. So sieht das hier aus. Ich will es damit erstmal belassen. Ich gehe jetzt zurück nochmal auf meine PowerPoint-Präsentation und dann machen wir an der Stelle weiter. So, haben wir das. Na? Kommt's? So, das war unser Blick in den Steuerraum. Ich will noch zur Ergänzung ein Bild zeigen. Das ist, wir haben also nur einen Teil unserer IT hier im Steuerraum. Der Löwenanteil ist eigentlich unten im Keller, einfach mal aus thermischen Gründen auch und aus Platzgründen und auch aus Lärmschutzgründen. Die machen nämlich dann doch ein bisschen Lärm, die Maschinen, die da stehen. Das linke Rack, das sind die Rechner, die wir halt im Keller haben. Da ist auch die Maschine mit einer GPU dabei. Sehr viele Maschinen sind Speicherplatz. Und das rechte Rack, das hat auch nochmal einen NAS, wie man da sieht. Und ganz oben, das hat nichts mit der IT zu tun, das ist unsere Telefonanlage. Also das ist so, was wir an Maschinen im Keller da vorrätig haben. Okay. Was ich jetzt als nächstes mal machen will, ist, dass man so ein Gefühl dafür kriegt, was da sich so abspielt, ist eine Beispielbeobachtung. Da muss ich mal wieder wechseln. Den nehmen wir weg. Den machen wir da und Bildschirm freigeben. Vollständiger Bildschirm erlauben und dann sollte, oh Wunder, Moment, das erscheinen. Okay, das Fenster oben links, das ist ein Bedienfenster, um unser Teleskop zu steuern. Dazu sollte ich sagen, wir haben also keine Clicky-Bunty-Sachen, sondern hier geht streckt Kommandozeile ab, geht schneller und ja, ist eigentlich auch flexibler. Und außerdem wollten wir uns nicht die Mühe geben, da jetzt noch irgendwelche tollen Bedienoberflächen zu programmieren. Was ich jetzt machen werde, ist, ich werde das Teleskop, oh, jetzt muss ich eine Sache nochmal gucken, das ist mir inzwischen verschwunden. Ich muss nochmal eine Kamera aufmachen. Damit man gleich auch unser Teleskop sieht. So, das ist ein Live-Bild von unserem Teleskop. Und ich gehe zurück auf die Bedienoberfläche und fahre jetzt auf ein Objekt, das ist ein sogenannter Pulsar. Sage ich gleich was dazu. Ich sage einfach nur, ich habe das schon mal eingegeben, ich sage einfach nur Go. Und das Teleskop sollte sich dann in Bewegung setzen und ich werde jetzt einfach auf das Live-Bild von der Außenkamera schalten. Da sieht man, bewegt sich jetzt nach oben. Die Richtung stimmt schon so in etwa. Ja, wir sind gleich da. Ist kein weiter Weg. Kurz ein paar Worte zum Pulsar. Ein Pulsar ist ein Objekt, der, wie der Name schon vermuten lässt, Pulse abgibt. Das heißt, er gibt also in ganz regelmäßigen Abständen gibt er einen Radiopuls ab. Das Grundprinzip eines Pulsars ist, das ist eigentlich eine tote Sonne, also ein Stern, der am Ende seiner Lebensdauer angekommen ist, ist dann explodiert. Der Stern, eine sogenannte Supernova, der Rest hat sich zusammengezogen. Da wird aus so einem Stern, der mal so locker 1 Million Kilometer Durchmesser hat, wird dann mit einmal ein Objekt, was nur noch 20 Kilometer im Durchmesser ist, aber entsprechend sehr viel dichter. Da hat man so eine Masse einer Sonne oder 1,4 Sonnenmassen typischerweise auf 20 Kilometer zusammengedrückt. Das Ding dreht sich dann sehr schnell, weil es sich einfach zusammengeschnurrt hat, hat ein sehr hohes Magnetfeld und das führt halt zur Radiostrahlung, die mit dem Rhythmus der Drehung dieses Sterns Pulse abgibt. So, da gucken wir jetzt drauf. Und jetzt werde ich einfach ein paar Daten aufzeichnen. Das heißt, ich beobachte das jetzt. Dazu ist dieses Fenster, das rechte, zuständig. Und da sage ich jetzt auf B für Beginn. Und dann fängt er an, Daten zu sammeln. Wenn man, ich hoffe, man kann das auch sehen. Da gibt's so, steht da File Size. Das zählt da kräftig hoch. Das ist ungefähr etwas mehr als 1 Megabyte pro Sekunde. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig schnell. Aber wenn man das mal einen Tag lang gemacht hat, dann kommt schon wieder was an Daten zusammen. Ja, wir lassen ihn jetzt mal ein bisschen Daten sammeln. Und dann werde ich die gleich mal auswerten. Während er noch die Daten sammelt. Mache ich als ersten Schritt eine Konversion von Daten und dann gibt's so Zauberformeln. Wie gesagt, alles Kommandozeile. Diese Programme sind, die ich jetzt hier benutze, sind welche, die in der Radioastronomie üblich sind. Da stecken viele, viele Mannjahre an Entwicklung dahinter. So, fehlt mir noch was? So, jetzt lassen wir ihn nochmal einen Plot machen. Da sind wir noch nicht so weit mit, hat er noch nicht genügend Daten. Das liegt auch daran, dass wir sehr, sehr tief im Moment gucken müssen. Gucken wir mal, wie weit es jetzt ist. Nee. Immer der Vorführeffekt, ne? Irgendwas. Oh, ich gucke falsch. Moment, da habe ich nicht aufgepasst, offensichtlich. Ich gucke nicht dahin, wo er hingucken soll. Da müssen wir nochmal das Teleskop fahren, dann können wir es nochmal bewundern, wie es fährt. Muss dann hier nochmal gerade stoppen. Die Messung, weil die nutzt uns nichts. Ist natürlich klar, dass man nichts sieht. Wenn man an die falsche Stelle guckt. Gut, also ich hatte das eben schon erwähnt. Das Teleskop, was sich jetzt bewegt, die bewegte Masse sind etwa 90 Tonnen. Es bewegt sich mit einem halben Grad pro Sekunde. Das ist die Fahrgeschwindigkeit. Also wenn man einmal rumdrehen will, muss man schon 10 Minuten Geduld haben. Aber so weit brauchen wir heute nicht zu drehen. Ein kleines Stückchen noch. Muss dazu sagen, dass jetzt gleich dieses Objekt, man sieht, dass der Spiegel guckt relativ tief. Das ist eigentlich für solche Beobachtungen nicht so günstig, weil man dann sehr viel von Störungen von Systemen vom Boden bekommt, aber für unsere Zwecke heute sollte das hoffentlich reichen. So, sind wir gleich da. Dann versuchen wir unser Glück nochmal. Also das, was wir jetzt hier mal so auf die Schnelle versuchen, ein Objekt zu sehen, dass das schnell geht, ist eigentlich der Ausnahmefall. Das ist jetzt ein besonders kräftiges Objekt, also leuchtstark im Radiobereich und dann geht das schnell. Bei vielen Objekten ist es so, dass wir da durchaus schon mal 2, 3 Stunden auf eine Himmelsstelle gucken und Daten sammeln. Oder wenn es um sogenannte transiente Ereignisse gibt, die also nur ab und zu mal auftreten, dann gucken wir also auch schon mal deutlich länger. Okay, ich schaue jetzt mal, was wir da sehen. Ich muss jetzt nur den anderen Dateinamen nehmen. So wollten wir das doch bitte sehr haben. Wir sehen hier ein Signal. In dem Fall wird es zweimal dargestellt. Das sind also die einzelnen Pulse von diesem Pulsar. Der dreht sich mit, also einmal um sich selber in 700 Millisekunden, also etwas mehr als einmal pro Sekunde. Das sind diese sogenannten Pulsare, ein ganz typisches Ding für die Radioastronomie. Das ist etwas, was wir auch sehr viel beobachten. Und jetzt können wir noch mal einmal die mittlerweile zusätzlich gesammelten Daten uns anschauen, dann wird das Signal sauberer, schneller, besser vom Signal-Rauschverhältnis. Aber so schaut das Ding aus. Okay, wir wollen ja jetzt nicht so furchtbar viel Radioastronomie heute machen, sondern noch ein bisschen über die IT reden. Deswegen beende ich jetzt diese Messung. Und dann muss ich jetzt das Sharing enden, damit ich wieder rüber zurückspringen kann. Moment, wo mache ich das? Irgendwo. Was gemacht? Okay, gut. Hat einer gezaubert, dann muss ich jetzt hier wieder freigeben und mal zurück zu meiner Präsentation. Gut, das war jetzt einfach mal ein Beispiel, dass man einfach mal so ein Gefühl dafür kriegt, wenn sich so eine Maschine bewegt und da Daten gesammelt werden. Schauen wir mal, was steckt als IT dahinter? Das ist jetzt schon ein bisschen überholt wieder. Ich habe da, wie man Anfang des Monats eine Inventur gemacht, habe gesagt, was haben eigentlich bei uns hier so im Netzwerk rumstehen an Maschinen? Habe gezählt die Häupter unserer Lieben. Das sind also zu dem Zeitpunkt 27 Linux-Maschinen gewesen, die unter Debian laufen. Vereinzelt auch Windows-Maschinen, das für Präsentationszwecke und dergleichen. Dann hatten wir das eben gesehen, Siemens S5 SPS in dem Schrank, was wir eben hatten. Dann, wenn man das Netzwerkinventur macht, sehe ich da 15 Instrumente, die netzwerkfähig sind, also Messgeräte, so wie das eine, was wir eben auch gesehen haben, oder die zwei, die wir gesehen haben, diese Digitalisierungsboards. Gibt es natürlich noch deutlich mehr. Insgesamt 15 habe ich gezählt. Dann wohnen hier 8 Raspberries an verschiedenen Stellen. Und dann, wenn man guckt, findet man 13 Arduinos. Und das Ganze ist verbunden mit zu dem Zeitpunkt 8 Managed Switches, paar Unmanaged Switches. Und da gibt es halt noch so Appliances für als Firewall, VPN Gateway, diverse Peripheriegeräte, Kameras, Drucker. Eine der Kameras haben wir ja eben gesehen, die Außenkamera. Also es ist insgesamt doch eine relativ umfangreiche Hardware, die hier steht. Es ist sehr IT-lastig, was wir hier tun. Und ich würde ganz gerne einfach so ein paar Beispiele mal herausgreifen, um ein bisschen Eindruck zu geben. Was wir eben gesehen haben, das war die Steuerung vom 25-Meter-Spiegel. Wir haben gesehen, es ist ein Bedienerinterface da, wo wir einfach sagen, wo soll das Teleskop hingucken, auf welches Objekt. Und dazu gehört immer eine astronomische Koordinatenkonversion. Also ein Objekt am Himmel ist an einer bestimmten Stelle in Himmelskoordinaten. Aber wo das Ding tatsächlich zu sehen ist im Laufe des Tages, natürlich ändert sich ständig, weil die Erde sich dreht. Also müssen wir eine Koordinatenkonversion machen, indem wir halt, das machen wir 10-mal pro Sekunde, ausrechnen, wo genau ist denn dieses Objekt hier und heute zu sehen. Und dann fährt das Teleskop dahin, dann gibt es eine Fahrwegoptimierung, damit er sagt, soll ich jetzt links rum oder rechts rum drehen, um möglichst schnell hinzukommen. Und wenn dann ein Objekt erreicht ist, gibt es eine Lageregelung, das heißt, das Teleskop wird auf diese Position genau gehalten. Das muss nachgeregelt werden, zum Beispiel wenn eine Windböe kommt oder dergleichen, dann muss das Teleskop darauf reagieren. Das ist alles implementiert auf einer Linux-Maschine. Die ist ausgerüstet mit ein paar speziellen Hardware-Interfaces. Natürlich muss sie wissen, wo ist denn der Spiegel, welche Position hat er. Dazu gibt es hochauflösende Winkelcoder, die sind sehr hochauflösend, die genau die Spiegelposition messen, damit es dann eben auch die Regelung machen kann. Und da müssen wir natürlich wissen, wie spät haben wir es denn. Denn man muss wissen, wo ist das Objekt, und das hängt mit der Zeit zusammen. Und dafür haben wir dann eine GPS-gestützte Zeit, die das macht. Und dieser Linux-PC, der unterhält sich dann mit unserer SPS, die wir eben gesehen haben, die dann dafür sorgt, dass das in Fahrbefehle umgesetzt wird, dass die Geschwindigkeiten gefahren werden, die angefordert werden von der Steuerung, dass eben die Endschalter überwacht werden, dass man zum Beispiel das Teleskop nicht fährt oder versucht, die Motoren zu fahren, wenn die Bremsen noch angezogen sind, dass die Kupplungen geschaltet werden, dass die Geschwindigkeiten nicht überschritten werden. Alles das macht diese SPS und macht also die Überwachungsfunktion, und die eigentliche Regelung und dergleichen machen wir dann mit einem relativ konventionellen PC, der sich nur in seiner Hardware-Ausrüstung unterscheidet, dadurch, dass er eben spezielle Interfaces hat. Das ist jetzt ein Beispiel, wo wir den Spiegel steuern. Ich habe hier mal ein Blockschaltbild der dazugehörigen Software. Wir haben die Philosophie, dass wir sagen, wir modularisieren die Software und haben einzelne Blöcke, die sich untereinander über TCP/IP unterhalten. Und da gibt es immer einen, das ist der Block hier links oben, ein Master. Das ist eigentlich nichts anderes als ein Message Broker, der von den anderen Modulen die Informationen bekommt und sie speichert und auf Bedarf wieder abgibt. Nicht? Der nimmt also Informationen entgegen und gibt sie wieder ab. Der Zweck der Sache ist, dass wir nicht jetzt Module, dass die sich untereinander unterhalten, weil das kann zu Konfusionen führen, da können es Race Conditions geben und dergleichen. Und ich will das mal an einem Beispiel erläutern, wie sowas abläuft. Das haben wir eben gesehen. Wir haben ein Kommando-Interface und sagen, wir möchten bitte auf eine bestimmte Himmelsposition gehen, die sich darstellt als eine Himmelsposition in astronomischen Koordinaten. Das geben wir hier ein. Und diese Information, welche Himmelsstelle wollen wir uns angucken, geht dann an den Master, der das erstmal entgegennimmt, sagt, aha, da soll ich hin. Dann ist ja die Notwendigkeit, diese Koordinaten zu konvertieren. Das heißt, das Koordinatenkonversionsprogramm, dieses Modul, holt sich vom Master, sagt, was ist denn eigentlich die momentan gültige Koordinate in was für einem Koordinatensystem? Sagt, aha, und dann konvertiert es es in alle anderen Koordinatensysteme, die wir verwenden, und schickt die wieder an den Master zurück. Die Lageregelung, das ist der nächste Block rechts, die holt sich sozusagen jetzt die Lagekoordinaten vom Master, nicht? Die umgerechneten sind, die Lagerregelung interessiert sich nur für die Maschinenkoordinaten, wo die Maschine hinfahren muss, holt die sich und sorgt dafür, dass dann die Regelung passiert. Und diese Regelung unterhält sich dann wieder mit der SPS-Interface, was dann die Daten zum SPS gibt. Also es gibt sozusagen einen, der immer Bescheid weiß, was los ist und was zu tun ist. Das ist der Broker. Und alle reden nur mit dem. Da gibt es noch ein paar zusätzliche Module, das ist jetzt nicht so wesentlich, wenn wir scannen wollen, also Himmelsregion abtasten und ein sogenanntes Ephemeriden-Modul. Lassen wir mal das als Detail weg. Aber das ist eine Philosophie, die wir generell auch nicht nur bei unserem 25-Meter-Spiegel haben, sondern auch bei den anderen Spiegeln. Wir werden sehen nachher mal an einem Beispiel, dass sich das wiederholt. Und wir können in der Tat bestimmte Module, die wir auf dem 25-Meter-Spiegel nutzen, auf den kleineren dann genauso. Das würde ich überspringen. Das haben wir eben im Original gesehen. Das ist also unsere SPS. Und dann wollte ich noch ein paar Worte mal sagen zu den kleinen Sachen, also zu diesen kleinen, niedlichen Raspis, die da so rumfliegen, und auch nachher noch zu den Arduinos. Was machen wir damit? Wir haben einmal ein Positionsdisplay, dann haben wir die Lagecontroller für unsere kleinen Spiegel, wir haben eine 10 Meter Spiegel Handsteuerung, da ist ein Raspi drin und ein paar andere Dinge. Ich will jetzt ein paar einfach mal kurz erklären. Jetzt müssen wir wieder auf die Kamera. Das sparen wir uns, weil wir doch auch ein bisschen später dran sind. Also wir hatten vorhin gesehen, da war so ein Positionsdisplay, ein elektronisches. Das ist einfach nur ein Raspi, der mit diesem Master spricht und sagt, wo sind wir denn, wo sind wir denn, wo sind wir denn? Und das stellt er halt auf einem Bildschirm dar. Das ist ein Raspi, der das macht. Der unterhält sich halt über TCP/IP mit unserer Steuerung von dem Spiegel und holt sich mal das, was er darstellen soll. Ein bisschen ausführlich will ich mal den Controller von einem unserer kleineren Spiegel zeigen. Das ist von unserem 2,30 Meter Spiegel erst mal ein Bild davon. So sieht das Ding aus. Das konnte man eben auch in der Außenkamera kurz sehen. Und wie ist das aufgebaut? Also da haben wir, ich hoffe, man sieht den Cursor. Wir haben hier einen Raspi. So, was macht der? Der unterhält sich mit einem Motorcontroller, nennt sich halt MD49, und der ist an die Rotoreinheit angeschlossen. Ich blätter nochmal gerade zurück. Das ist diese Rotoreinheit ist hier und diese Höhenverstellung, diese Elevationsverstellung. Da sind Motoren drin und die werden von diesem Motorencontroller angesprochen. Da sitzt dann auch ein Encoder in dieser Rotoreinheit, der dann sagt, welche Richtung guckt man denn gerade. Und diese Motorcontroller unterhält sich mit dem Raspi über eine serielle Schnittstelle. Da sitzt ein Level-Converter noch dazwischen und Ein- und Ausschalter. Das ist jetzt nicht so wesentlich. Aber das ist das, was hier die gesamte astronomische Kontrolle übernimmt. Gibt es noch einen Lagesensor und dann natürlich für die Außenverbindung Ethernet-Switch. Und die Hardware sieht so aus. Das ist also ein 19-Zoll-Rack, was da ist. Das sitzt in einem Außengehäuse. Wenn jetzt mein Cursor erscheinen würde, da ist er. Da sitzt der Raspi und das ist der Motorcontroller. Und da gibt es halt noch ein paar Peripheriekarten. Aber das ist das, was sozusagen die Musik macht. Und im Prinzip ist das jetzt eine Miniaturausgabe von dem, was wir jetzt für unseren großen Spiegel auch haben. Eigentlich ist es funktional ganz ähnlich. Der Raspi ersetzt eben teilweise die SPS-Funktion und teilweise auch die des Lagerreglers. Und entsprechend finden wir in der Steuersoftware eigentlich das mehr oder weniger das Gleiche wieder. Dann haben wir wieder den Master. Wir haben die Koordinatenkonversion. Die Koordinatenkonversion ist 1:1 genau die gleiche wie am großen Spiegel. Wir haben eine Lagerregelung, die natürlich von den Parametern anders ausgelegt ist. Gibt es ein GPIO-Handling in dem Fall. Kommando-Interface ist praktisch identisch. Und dann gibt es nur noch eine lustige Geschichte. Das ist hier das Gamepad-Interface. Was macht ein Gamepad? Das ist tatsächlich ein Gamepad. Da können wir eine USB-Dongle reinstecken in unseren Controller und können dann mit einem Gamepad unseren Spiegel manuell fahren. Man muss den manchmal aus Wartungszwecken einfach manuell fahren. Und ja, das war das Einfachste tatsächlich, ein Gamepad zu nehmen und damit einen Spiegel zu fahren. Und da diese Software so universell ist, könnten wir, es ist nicht realisiert, aber wir können dieses Gamepad auch benutzen, um unseren 25-Meter-Spiegel hin und her zu fahren. Wäre eine Spielerei. Okay. Dann noch eine kleine Spielerei, die ich vorstellen will, eine Raspi-Spielerei. Wir haben ja aus der Historie dieses Instrumentes ein paar alte Geräte, sogar etliche. Und da gibt es so einen wunderschönen, großen, alten Kalkomp-Trommelplotter. Wie der Name sagt, das ist ein Papier, also eine Trommel, auf der ein Papier lang läuft. Das kann dann hin und her gezogen werden durch so eine Walze. Und dann sieht man, ist da so ein Schlitten und da steckt ein Stift drin und dieser Plotter macht dann eben Plots. Er kann also dann zeichnen. Nur ist so ein Trommelplotter aus den 70er Jahren, ist natürlich ein relativ einfach gestrickter Kerl. Der kennt links, rechts, rauf, runter. Also er kann XY-Koordinaten fahren und den Stift rauf und runter machen. Und mehr kann er nicht, ja. Und das heißt, er muss ihm natürlich jetzt im Einzelnen angesteuert werden. Und um das Gerät Besuchern demonstrieren zu können, haben wir eine Einheit gebaut, die steht links daneben. Da ist ein Raspi wieder drin. Und der macht es so, dass er HPGL-Kommandos versteht. Das heißt, man kann HPGL-File da reinstecken und der übersetzt das in die Trommelplotter-Befehle. Das heißt, also da können wir dann einfach ein paar Zeichnungen machen in HPGL und damit dann zeigen, wie so ein alter Trommelplotter funktioniert. War eine schöne Spielerei, hat viel Spaß gemacht und jetzt kann man bei uns eben einen 70er-Jahre-Trommelplotter bewundern, wie er seine Arbeit verrichtet. Jo, Arduinos hatte ich erwähnt, haben wir auch diverse, das ist hier auch eine lange Liste, wo man sieht, was wird das benutzt. Auch am 25-Meter-Spiegel findet man Arduinos, das ist eine erste Zeile, gibt es nur einen Frontend-Controller, der also bestimmte Dinge bei uns am Empfänger umschaltet. Das wird dann, der kriegt über TCP/IP ein Kommando und schaltet dann was um, dieser Arduino. Gibt es Betriebsanzeigen, also jede Menge Dinge, wo man einfach Arduinos einsetzt. Die sind schnell mal aufgebaut, sind sehr flexibel. Und im einen Fall haben wir dann sind wir auch übergegangen vom Arduino auf eine Node-MCU. Also das sind sozusagen eine breite Spielwiese. Ich will da ein Beispiel mal für zeigen, was man bei uns beispielhaft mit einem Arduino macht. In dem Fall ist ein Arduino Ethernet. Das ist ein sogenannter Frontend-Controller. Frontend-Controller gibt es am 25-Meter-Spiegel und am 10-Meter-Spiegel. Da werden Empfängerelemente umgeschaltet. Und das sieht von der Hardware so aus. Dazu muss man ein bisschen was sagen, wie dieser Empfänger aufgebaut ist. Der Empfänger an unserem 10-Meter-Spiegel, das sind modifizierte LNBs. LNBs, das sind die Dinger, die man auch im Kabelfernsehen benutzt. Also die Dinger, die man an seiner Satellitenempfangsschüssel hat. Die sind für unsere Zwecke modifiziert. Man muss sagen, heftig modifiziert, damit sie unseren Zwecken genügen. Aber die Steuerung dieser sogenannten LNBs erfolgt nach wie vor über diese den LNBs eigenen Kommandos. Die haben also bestimmte Signale und Kommandos, mit denen sie gesteuert werden. Normalerweise macht das der Satellitenreceiver. Der kann dann also diese Steuersignale abgeben. Aber mit dem Satellitenreceiver fangen wir hier nichts an. Aber wir müssen diese Steuersignale für die LNBs erzeugen. Und das machen wir in der Tat mit einem Arduino Ethernet, in dem Fall Ethernet deswegen, weil wir es halt auch über Netzwerk steuern wollen. Das heißt, wir haben also hier einen Controller für diese LNBs und die Steuersignale werden erzeugt und da eingespeist und damit können wir übers Netzwerk oder auch manuell, aber primär übers Netzwerk die Funktionen unserer Empfangseinrichtung am 10 Meter Spiegel steuern. Und das Ganze ist also, wie gesagt, ein typisches Beispiel. Ich habe es hier mal rausgezoomt, das ist ein Arduino Ethernet mit einer Display-Einheit und hat dann ein paar seiner Ports werden verwendet, um spezielle Signale zu erzeugen mit einer bestimmten Frequenz und bestimmte Abfolge von Signalen, die dann diese Steuerfunktionen auslösen. Ja, also was man sieht, so eine Radioastronomieanlage hat an allen Ecken und Enden IT-Systeme, angefangen von relativ heftigen Maschinen mit großen, schnellen Interfaces, mit GPUs, wo dann eben relativ komplexe Programme drauflaufen, bis hin zu deren relativ kleinen Maschinchen, die hier verwendet werden. Ich möchte dann noch zum Schluss mehr oder weniger noch ein paar Worte sagen zu einem Thema, was für uns sehr wichtig ist, nämlich Zeit und Takt. Radioastronomie braucht genaue Zeiten und genaue Takte. Ich hatte eben schon mal ein Gerät gezeigt im REC. Das ist hier rosa eingefärbt gezeigt. Das ist ein Rubidium-Normal, was eben hochstabiles 10 Megahertz-Signal erzeugt. Wir haben dann weiterhin ein Meinberg GPS, ein industrielles GPS-System, was ebenfalls 10 MHz erzeugen kann. Das ist sozusagen unser Backup. Und dann erzeugt dieses Gerät gleichzeitig ein sogenanntes IRIG-B-Signal. Das wird wohl kaum einer kennen. Das ist ein industrielles Zeitsignal. Schon relativ alt, aber das wird von unseren Instrumenten verstanden. Das heißt, die absolute Zeit wird eben über dieses IRIG-B-Signal an unsere Instrumente gegeben. Und dann haben wir, was dann ebenfalls an manchen Instrumenten verwendet wird, ein PPS, also ein Signal, was den Beginn einer Sekunde dann jeweils signalisiert. Wir sind da im Moment dabei, das noch ein bisschen zu verfeinern, weil wir für eine neue Generation von Empfangssystemen da Zeitgenauigkeiten im Bereich von Nanosekunden haben möchten. Und das sollte realisierbar sein mit dem GPS-System, aber müssen wir noch ein bisschen genau gucken, ob das dann auch wirklich der Fall ist. Wesentlich ist, dass alle unsere Instrumente, also eigentlich fast nichts, was nicht an dieser Taktversorgung hängt, also jegliche Messinstrumente hängen da dran. Wir haben ja mehrere Gebäude, haben ganz am Anfang gesehen, dass es ein Campus ist mit, im Wesentlichen sind zwei Gebäude, die von uns von Interesse sind. Und wir haben deswegen im zweiten Gebäude auch nochmal ein sozusagen Backup-System, ist nochmal ein GPS-System, was wir dann wechselweise zwischen den Gebäuden hin und her schalten kann. In der Regel ist immer nur das eine der Master und es wird in das andere Gebäude verteilt, sodass wir hier eine für unsere gesamten Systeme exakte Takten, exakte Zeiten haben, um auch eben entsprechend exakte Messungen machen zu können. Gut, zum Schluss ein paar Worte noch über, was sind aktuelle Projekte, mit denen wir uns im Moment befassen im IT-Bereich. Wir haben jetzt die ersten Dinge unternommen, unser Netz in vernünftigen VLANs aufzuteilen. Das geht einher mit der Umstellung des IP-Adressraums. Also wir müssen in den sauren Apfel beißen, doch mal unsere ganzen IP-Adressen umzustellen, weil unser jetziges Netz ist einfach am Ende. Wir müssen teilweise die Switching-Infrastruktur auf 10 Gigabit umstellen oder erweitern auf bestimmten Strecken. Wir haben zusätzliche Software zu integrieren für die Datenanalyse. Das sind relativ umfangreiche Pakete, die in der Regel an Universitäten entwickelt worden sind im Rahmen von Doktorarbeiten und dergleichen. Und die sind dementsprechend nicht immer so gut dokumentiert, wie man sich das wünschen würde. Aber das macht dann halt die Arbeit ein bisschen schwieriger. Wir werden vermutlich ein weiteres sogenanntes Backend integrieren. Und Backend, das sind die Geräte, mit denen wir die Daten erfassen, so wie ich eben das gezeigt habe für den Pulsar. Die Maschine, die da Daten erfasst, das nennen wir halt Backend. Im Gegensatz zum Frontend, das ist das, was oben im Spiegel sitzt. Ja, dann unsere Webseite ist nicht mehr die tollste. Deswegen ist da jetzt eine Erneuerung steht an, verbunden mit einer Migration von Drupal nach WordPress. Und ich hoffe, dass wir mit der Webseite dann inhaltlich und formal und dann demnächst das launchen können. Aber es ist noch einiges zu tun, auch vor allen Dingen inhaltlich zu überarbeiten. Das ist zu tun. Ja, und dann haben wir für unseren 10-Meter-Spiegel, da muss die Steuerung neu gemacht werden. Da sind wir also im Moment dabei. Das ist eben auch ein sowohl hardwaremäßig als auch von der IT-Seite ein gewisses Projekt, um diese ganze Steuerung da aufzubauen, dass der 10-Meter-Spiegel genauso steuerbar ist wie eben unsere anderen Spiegel auch. Das Ganze, ich sagte das schon, wird von uns ehrenamtlich gemacht. Das ist natürlich für eine ehrenamtliche Organisation ein ganz schöner Brocken. Und deswegen sind wir froh, dass wir doch da viele Leute haben, die da tatkräftig mit anpacken, die auch mit der entsprechenden Expertise damit helfen. Aber man muss ehrlich sagen, viele Dinge könnten noch gemacht werden, wenn wir die Hände, Köpfe und Füße dafür hätten. Und deswegen laden wir bei solchen Vorträgen natürlich auch immer Interessierte ein, sich das hier vielleicht mal bei uns vor Ort anzusehen. Es geht ja jetzt inzwischen wieder ein bisschen was mit Corona. Und ja, wenn jemand Interesse hat, dann sehr herzlich willkommen. Ganz kurz noch zur Einordnung. Also was wir hier auf dem Stockard haben, ist die weltweit größte Radioastronomieanlage, die von Amateuren, also von Leuten, die das ehrenamtlich machen, betrieben wird. Wir haben inzwischen eine ganze Reihe von Programmen, wo wir mit wissenschaftlichen Instituten zusammenarbeiten, gemeinsame Messungen, gemeinsame Datenauswertungen. Bei uns finden Bachelorarbeiten und Masterarbeiten statt in Physik und Astrophysik. Dann machen wir Praktika für Universitäten und für Schulen. Und wir machen Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen von Führungen, wo es uns darum geht, unbedarften Menschen mal zu sagen, warum macht man eigentlich Naturwissenschaften? Was steckt dahinter? Warum guckt man in die Sterne? Das bringt doch nichts, ja? Also, dass die Leute fragen, was habe ich denn davon, wenn ich weiß, dass in 10 Milliarden Lichtjahren da irgendwann mal so ein Ding blitzt, nicht? Aber warum man das macht, das ist ein Anliegen, dass wir das drüber transportieren. Ja, und das Ganze würde nicht passieren, wenn wir nicht jede Menge Spaß dabei hätten. Das ist sicherlich sehr herausfordernd, aber mit der Herausforderung kommt der Spaß. Und damit möchte ich es für heute Abend erstmal beschließen. Ich freue mich, dass wir Zuhörer zu diesem Thema haben und freue mich dann auf die Fragen.
Ja, vielen herzlichen Dank für diesen sehr ausführlichen Vortrag und auch vor allem für die Live-Demonstrationen, die mir auch sehr gefallen haben. Ja, das muss ja wirklich ein Paradies für alle Astrophysik-Menschen sein und die es vielleicht werden wollen. Aber jetzt sind wir mit den Fragen dran. Ich schaue mal kurz ins Pad, da sehe ich jetzt keine Fragen, aber ich sehe hier im Chat ein paar Fragen. Es gibt einmal die Frage, ob es eine öffentliche Webcam für das für dieses schöne große Gerät gibt. Sehe ich auch schon einen Link.
Ja, ich glaube, das ist die Antwort. Also es gibt eine Webcam. Es gibt zwei Webcams, die auf unserer Seite sind, die einmal das Teleskop zeigen, das 25-Meter-Teleskop mit dem 2-Meter-Spiegel im Vordergrund und dann eine andere Webcam, die in die andere Richtung schaut und die anderen Instrumente teilweise zeigt. Wir werden auch in der neuen Webseite etwas Live-Informationen haben. Das heißt, da wird dann gezeigt, wo gucken eigentlich die Instrumente im Moment hin. Das wird, aber noch ist noch nicht live. Das kommt auf der neuen Webseite. So, dann sehe ich eine Frage, welche Leistung hat der Antrieb? Wo muss ich nachdenken? Da sind wir in der Größenordnung von über einen dicken Daumen, ich habe es leider nicht genau im Kopf, von so 5 bis 7 Kilowatt pro Achse. Also Azimut und Elevation, diese beiden Achsen. Die Elevation hat eine etwas höhere Leistung. Ich meine, die hätte 7,5 Kilowatt und die andere 5 Kilowatt.
Ja, vielen Dank auch dafür. Da lese ich mir die nächste Frage vor. Wie teuer ist der Unterhalt der Radioastronomieanlage im Jahr etwa?
Also wir brauchen ein Budget von rund 20.000 Euro. Die großen Brocken sind Energiekosten. Man kann sagen, es ist ungefähr gleich verteilt zwischen Strom und Heizung. Der drittgrößte Posten, da wird man erstaunt hören, ist Abwasser. Das ist nicht, weil wir so viel aufs Klo gehen, sondern das liegt daran, dass wir sind nicht an die offene Kanalisation angeschlossen. Und das heißt, es geht in eine Grube, die dann abgefahren werden muss. Und die Stadt Bad Münstereifel verlangt inzwischen 25 Euro für den Kubikmeter Abwasser, der abtransportiert wird. Da fasst man sich an den Kopf, aber so ist es. Das führt also zu etlichen 1.000 Euro Abwasserkosten pro Jahr. Also wie gesagt, 20.000, 25.000 Euro brauchen wir etwa im Jahr. Und die nächste Frage, die sich daran anschließt, wo kommen die her? Ist genau, natürlich klar.
Die hat sich jetzt gestellt.
Es gibt mehrere Quellen. Quelle Nummer 1, es gibt Mitgliedsbeiträge. Die sind aber sehr moderat mit 36 Euro im Jahr. Dann haben wir Einnahmen durch die Führungen, die wir machen. Das heißt, wir machen es immer so, im Zeitraum Mai bis Oktober machen wir Sonntagsführungen für Besucher. Und das ist natürlich jetzt bitter, dass das praktisch anderthalb Jahre vollkommen entfallen ist. Die Einnahmen sind natürlich dann entsprechend weg. Dann machen wir Praktika für Universitäten. Dafür zahlen die Universitäten etwas. Bei den Schulpraktika ist es teils, teils. Es gibt welche, da kriegen wir Geld für. Es gibt welche, da kriegen wir kein Geld dafür. Da gibt es Spenden. Ja, das sind so die Haupteinnahmequellen. Und man muss dazu sagen, diese 20.000, 25.000 Euro, die ich erwähnt habe, das sind reine Betriebskosten. Da sind jetzt keine Dinge, wenn wir etwas neu machen, in großem Umfang drin. Und da haben wir es so, dass wir doch etliches an Sachspenden bekommen. Also wir haben vieles aus unserer IT, sind Erbstücke von Unternehmen, die uns ihre Hardware, wenn sie nicht mehr die ganz so taufrisch ist, dann spenden. Das hilft uns sehr. Es gibt, was die Instrumentierung angeht, da bekommen wir zum Teil vom Max-Planck-Institut dann mal was oder von der Universität. Wir haben eine Kooperation zum Beispiel mit der Universität in Toronto. Da machen wir gemeinsame Messungen zwischen kanadischen Teleskopen und unseren. Die haben uns einiges an Equipment zur Verfügung gestellt. Also wenn man alles, das Equipment und so dazu zahlen müsste, käme man mit den 25.000 Euro natürlich nicht zurecht bei so einer Anlage.
Ja, vielen Dank dafür. Großartig zu hören, dass es funktioniert und hoffentlich auch weiter funktionieren wird, vor allem wenn die Besuche und die Führungen wieder möglich sind. Dann habe ich noch eine Frage hier im Pad geschrieben bekommen. Und zwar in einem früheren Beitrag 2009 wurde gesagt, dass die Keulenbreite des großen Spiegels etwa 0,6 Grad beträgt, aber eventuell verbessert werden soll. Was ist da der derzeitige Stand?
0,6 Grad. Das ist reine Physik. Also ich weiß nicht, wer sich ausgedacht hat damals, man könnte es verbessern. Die Keulenbreite liegt am Verhältnis zwischen Wellenlänge und Spiegeldurchmesser. Jetzt, wenn man es rechnet, wäre theoretisch 0,5 Grad möglich. Aber die theoretische Grenze erreicht man nie, weil man nie den Spiegel komplett voll ausleuchtet und so. Wir sind bei 0,6 Grad. und sind damit glücklich, will ich sagen. Es ist so, es kommt auch immer ein bisschen drauf an, was für ein Beobachtungsobjekt man hat. Wir können natürlich keine feinen Strukturen auflösen am Himmel. Das ist bei vielen Dingen auch gar nicht nötig. Also ich sollte das vielleicht jetzt hier zum Schluss nochmal erläutern. Wir machen im Moment Beobachtungen von einem Objekt, nennt sich Fast Radio Burst, ist jetzt mal egal, was das ist. Das ist ganz aktuelle Forschung und wir sind dort mit an der Spitze, was die Dinge angeht, obwohl wir 0,6 Grad haben. Das Ding ist sowieso so winzig, das kann keiner auflösen. Aber wenn man sich die geeigneten Objekte raussucht, dann kann man in der Tat mit einem solchen 25-Meter-Teleskop heute noch aktuelle Wissenschaft machen. Hätten wir nie geglaubt, als wir das in Betrieb genommen haben, muss ich dazu sagen. Ja, also das hat sich im Laufe der Zeit entwickelt und je länger wir daran arbeiten mit diesem Instrument und auch mehr lernen, auch mehr über die Astronomie lernen, umso mehr stellen wir fest, was für tolle Sachen man auch hier machen kann.
Ja, großartig, dass das, obwohl es schon etwas älter ist, noch top aktuell ist.
Ja, man muss natürlich sagen, was alt ist, ist der Spiegel selber. Das ist die Antriebsanlagen, die Getriebe und die Mechanik ist tatsächlich so alt. Aber wir haben halt ganz moderne Empfangstechnik und IT. Also ohne das ging es nicht. Wenn wir noch mit der Empfangstechnik von dem Zeitpunkt, als es stillgelegt wurde, von 1995 arbeiten würden, könnten wir keinen Blumentopf mehr gewinnen. Sondern das ist wirklich, wir haben relativ aktuelle Technik, was die Empfangsseite angeht.
Okay, auch schön zu wissen. So, dann habe ich noch eine weitere Frage. Wie wird entschieden, welchen Teil des Himmels man anschaut, beziehungsweise woher weiß man, wo interessante Objekte zu beobachten sind?
Ich fange mal mit dem zweiten Teil an. Woher weiß man das? Wir verfolgen natürlich das, was an Veröffentlichungen gemacht wird. Also was auch von anderen Instrumenten beobachtet wird. Was ich eben erwähnt habe, dieser sogenannte Fast Radio Burst ist ein typisches Beispiel dafür. Da gab es also eine Veröffentlichung von einem kanadischen Teleskop, die sagt, hier ist ein Objekt, das hat sich jetzt intensiviert. Da passiert häufiger was. Und da haben wir es draufgesetzt, haben gesagt, das scheint interessant zu sein, da haben wir tatsächlich sehr interessante Sachen beobachtet. Also häufig sind solche Meldungen anderer astronomischen Institute sind der Auslöser. Gibt's viele Beispiele für uns. So, wie wird entschieden, was wir uns anschauen? Das will ich mal so sagen, da unterscheiden wir uns eben ein bisschen von den anderen Teleskopen. Nehmen wir mal so ein Teleskop wie Effelsberg, so ein großes Ding. Da ist es so, dass man dort einen Antrag stellen muss mit einer wissenschaftlichen Begründung und so weiter. Und dann kriegt auch nicht Beobachtungszeit. Wir machen das selber als Verein. Wir sagen, dieses oder jenes wollen wir beobachten. Und wir sind im Moment in der glücklichen Lage, dass wir für alles, was wir gerne machen möchten, auch genügend Beobachtungszeit haben. Wir setzen natürlich ganz klar Prioritäten, die werden diskutiert. Es ist aber kein großes Thema, muss ich sagen, dass der eine sagt, lass uns das machen, der andere sagt, lass uns jenes machen. Ehrlich gesagt spielt da natürlich auch eine Rolle, dass wenn man sich den Gesamtverein anguckt, nicht jeder im Verein, der hier aktiv ist, hat jetzt wirklich astronomisches Interesse, nicht? Also man sieht ja, wir haben viel interessante andere Technik, die der Astronomie zuarbeitet, IT, Programmierung, Mechanik, Hochfrequenztechnik und so weiter. Und es gibt viele Leute, die sich darauf konzentrieren, das Instrument technologisch weiterzuentwickeln und dann jetzt, denen ist dann nicht so furchtbar wichtig, ob wir dieses oder jenes beobachten. Und deswegen finden wir da immer eigentlich sehr schnell einen Konsens, was machen wir.
Ja, das hört sich auch sehr entspannt an.
Ja, das ist wirklich entspannt. Also das Einzige, was nicht entspannt ist, aber das liegt in der Natur der Dinge, wir kriegen nicht immer das geschafft, was wir gerne machen möchten. Es gibt, das kennt man wahrscheinlich im CCC genauso, dass einer kommt und sagt, man könnte doch mal. Man genau, könnte doch. Und dann kommt bei uns, kommt postwendend die Frage, wer ist man? Nicht? Also das ist halt, es passiert nur das, in jedem Verein, wo jemand das aktiv in die Hand anpackt. Und wir haben halt, muss ich sagen, das Glück, dass es bei uns doch viele Leute gibt, die richtig die Ärmel hochkrempeln, die Spaß an der Sache haben, wo Motivation hintersteckt. Aber es gelingt nicht immer anders, ne? Das muss man auch sagen. Genau.
Das kann man jetzt hier zum Beispiel im Stream sehen, der ein bisschen später angefangen hat. Deshalb ist es so ein schönes praktisches Beispiel. Ja. So, dann habe ich hier noch eine Frage gesehen. Und zwar, ebenfalls war man damals weit vom Störnebel der umliegenden Städte entfernt, weil die Empfindlichkeiten der Empfänger noch nicht hoch war. Es wurde prophezeit, dass dies später zu einem Problem werden könnte. Hat sich da etwas bewahrheitet?
Also wir haben natürlich massive Probleme mit Störungen, nicht? Das ist unvermeidlich. Das kommt auch ein bisschen durch die relativ exponierte Lage auf dem Berg. Deswegen hat man halt Effelsberg auch in ein Tal reingebaut. Das hat historische Gründe. Wir müssen leben mit dem, wie was sich da in der Umgebung abspielt. Aber wir müssen, und da kämpfen wir wie die Bürstenbinder, aufpassen, dass es nicht schlimmer wird. Und wir haben im Moment ein aktuelles Thema, dass die Stadt Bad Münstereifel sehr gerne Windkraftanlagen auf ihrem Gelände, auf dem Stadtgelände bauen lassen möchte. Aber das ist nur 2 Kilometer von uns entfernt. Und das ist ein absolutes No-Go für uns. Weil Windkraftanlagen, ich habe nichts gegen Windkraftanlagen, aber ich habe sowas, wenn sie in der ersten Freundeszone meiner Antenne stehen. Und die haben natürlich als sehr energiereiche Anlagen haben die Störnebel. Und das ist im Moment für uns sehr aktuelles Thema, was wir, ja, das wird noch ein größeres Thema werden.
Oh, da drücke ich aber auf jeden Fall die Daumen, dass ihr das sehr gut gelöst bekommt.
Ja, also wir müssen sehen. Also aus meiner Sicht ist der Standort für uns eine absolute Gefährdung. Also es ist so, rein rechnerisch werden wir von Windkraftanlagen. Ich muss ein bisschen ausholen. Es gibt natürlich, die Windkraftanlagen sind nicht dafür ausgelegt, so störungsarm zu sein, dass sie neben Radioteleskopen stehen können. Das heißt, es gibt trotzdem natürlich Normen, Störstrahlungsnormen, die solche Maschinenanlagen einhalten müssen. Und wenn wir hingehen und sagen, wir nehmen mal an, dass die Windkraftanlagen nicht besser sind als die Normen, dann müssten die etwa 40 Kilometer von uns weg sein. So. Das heißt, und diese Rechnung haben wir mal gemacht, von welchen Windkraftanlagen in unserer Umgebung wären wir denn bereits gestört, wenn die so störintensiv wären, wie sie nach der Norm sein dürften. Gott sei Dank sind sie besser. Aber wie viel besser, das weiß man nicht. Und wenn eine Anlage in 2 Kilometern Entfernung von uns gebaut wird, muss sie etwa 3000 Mal besser sein als die Norm. Und da glaube ich nicht, dass die so gut sind, nicht?
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Also das ist ungefähr so, als wenn man hingeht hat jemand, der durch im optischen Teleskop guckt und man leuchtet ihm mit einer Taschenlampe ins Gesicht. Nicht? So ungefähr ist das, was da passiert.
Ja, ich hoffe, ihr seid da mit der Stadt im Gespräch, um das zu verhindern, beziehungsweise eine gute Lösung zu finden.
Ja, also man muss sehen, die Stadt, da gab es jetzt einen Bürgerentscheid, der ist sehr knapp ausgegangen zugunsten. Das heißt, die Stadt betreibt das voran. Das wird letzten Endes im Genehmigungsverfahren wird das vorzutragen sein, nicht? Dass wir sagen, dass die Anlage ist nicht genehmigungsfähig aus unserer Sicht. Und dann wird natürlich die schöne Diskussion entstehen. Das heißt ja, das merken wir schon manchmal, ja, ihr seid ja nur ein Verein, nicht? Und dann sage ich, ja, und das Max-Planck-Institut, was das Effelsberg-Teleskop betreibt, ist auch nur ein Verein. Ist ein eingetragener Verein, also so what? Und dann verweisen wir darauf, was wir an Kooperationen haben mit Universitäten in kann sie aufzählen, Toronto, Onsala in Schweden, polnische Radioastronomieanlage, demnächst wahrscheinlich auch Taiwan, mit denen wir kooperieren, wo wir Zusammenschaltungen machen und intensive Austausche mit Effelsberg. Und da muss man mal sehen, wie das ausgeht. Ich wage keine Prognose, nicht? Hat Wissenschaft, die hat Astronomie, hat die Wissenschaft genügend Durchschlagskraft, um eben eine Sache, die natürlich auch einen starken politischen Rückenwind hat, in dem Fall zu verhindern. Ich meine, wir haben uns auch sehr bewusst zurückgehalten. Es gibt natürlich dann Organisationen, die die Windkraft verhindern wollen und damit relativ emotionalen Argumenten da auftreten, haben uns komplett zurückgehalten, haben gesagt, nee, das ist nicht unser Bier. Wir haben ein ganz spezifisches Anliegen. Wir haben hier eine Anlage, die steht hier seit ewigen Zeiten. Das ist eine Wissenschaftsanlage und die würde, deren Betrieb wird gefährdet. Das ist das Argument. Und da muss man halt sehen, wie das am Ende ausgeht.
Ja, bevor ich zur nächsten eigenen Frage komme, stelle ich mir kurz hier die Nachfrage. Sagt die Bundesnetzagentur auch etwas zu den Störabständen zum Peiler?
Ja, da gab es im Jahr 2017 gab es genau zu dem Thema eine Untersuchung. Und die Bundesnetzagentur hat gesagt, also Effelsberg ist der muss der Abstand eingehalten werden. Und Astropeiler, die sind auf dem Berg OWOW. Da müssten wir einen 40 Kilometer Radius machen. Das ist schwierig. Und deswegen muss es eine Einzelfallentscheidung sein. Das heißt also, man wird hingehen, vermutlich wird es darauf hinauslaufen, in diesem einzelnen Verfahren, dass man sagt, so, was, da muss der Betreiber dann die Hosen runterlassen und sagen, bitte sehr, was habt ihr denn für Störstrahlung? Welche Normen haltet ihr ein? Oder wie viel besser seid ihr als die Normen? Und da wird der Betreiber sagen, weiß ich gar nicht. Und man muss mal sehen, wie es ausgeht. Also klar, die Bundesnetzagentur wird da ein gewichtiges Wort sagen. Und ich habe die Hoffnung, dass die Bundesnetzagentur da auch auf unserer Seite steht.
Ja, ich drücke auf jeden Fall mal kräftig die Daumen.
Ja, tut das mal.
So, dann als nächste Frage. Gibt es bestimmte Hardware oder Hilfe, die aktuell besonders dringend gebraucht wird?
Ja, also Hardware würde ich sagen, Netzwerk-Hardware, 10 Gigabit-Switches ist etwas, was wir bräuchten. Ich glaube, das wäre hilfreich. Wir könnten noch GPUs gebrauchen oder eine gute GPU für eine Maschine. Und Hilfe, also im Softwarebereich ist etliches zu tun, gerade bei der Implementierung von neuen Softwaresystemen auf der Analyseseite. Da werden immer helfende Hände gebraucht. Dann in dieser Thematik Raspberry Arduino, da ist jetzt nichts ganz, ganz Dringendes, aber da steht auch einiges an Projekten an. Ja, dann es ist natürlich so, nicht nur die IT-Seite ist etwas, wo wir helfende Hände brauchen. Bei der Frage Hochfrequenztechnik ist auch immer ein Thema. Entwurf von Hochfrequenzsystemen, Messungen an solchen Systemen. Das ist also auch etwas, wo wir immer Hilfe gebrauchen können.
Ja, also Hilfe an allen Ecken und Enden.
Ja, also... Es ist genau, es ist halt ein Symptom von Vereinen, dass sie eigentlich an allen Ecken und Enden Hilfe gebrauchen. Ich habe mir verkniffen zu sagen, wir könnten auch dringend beim Putzen Hilfe gebrauchen. Das ist so. Aber es ist natürlich etwas, wo sich alle das gemeinschaftlich teilen müssen. Das ist nichts, was jeder gerne macht, wo der Spaß drin liegt. Also wir sind, glaube ich, ein sehr aktiver Verein. Wir machen viel, mit viel Engagement. Aber mit mehr Hände würden auch noch mehr schaffen.
Ja, vielleicht schaffen wir es ja auch nach den Beschränkungen der Pandemie mal einen Vortrag hier von euch zu halten. Vielleicht mit Live-Schalte zum Teleskop.
Ja.
Dann gibt es noch eine Frage. Macht ihr etwas mit GNU Radio?
Ja, wir haben eine Sache, wo wir GNU Radio einsetzen, wobei ich dazu sagen muss, ich bin kein sehr großer Freund von GNU Radio, aus zwei Gründen. Es ist extrem ressourcenfressend. Viele Dinge kann man mit weniger Ressourcen machen. Und eine andere Sache, die etwas ärgerlich ist bei GNU Radio, ist Inkompatibilität wegen zwischen Versionen. Da sind wir etliche Male auch drüber gestolpert. Aber es ist so, es gibt bestimmte Dinge, da hat GNU Radio seinen Platz und ich würde sagen, wir sortieren uns da gerade. Wo machen wir noch was mit GNU Radio und wo machen wir es lieber nicht?
Also ihr verwendet das teilweise noch?
Also wir haben, man kann sagen, eine Anwendung, wo wir GNU Radio derzeit verwenden. Das ist, ich hatte vorhin so eine Pulsarmessung gezeigt, wenn wir Pulsare mit Software-Defined Radios uns anschauen wollen. Da benutzen wir ein GNU Radio, ein GNU Radio Programm.
Ja, vielen Dank. Ich sehe jetzt aktuell keine weiteren Fragen, weder hier im Chat noch im Pad. Und wenn jetzt auch keine weiteren kommen oder jemand schreit, hier, ich habe noch was, ich will noch schnell irgendeine Frage reintippen, würde ich mich herzlich bei euch bedanken, dass ihr auch die Geduld mitgebracht habt. Ich fand den Vortrag sehr toll und spannend, auch mal einen Einblick in so ein bisschen Astrophysik zu erhalten. Und du kannst gerne noch etwas zum Schluss sagen, wenn du möchtest.
Ja, also ich hoffe, ich habe mal rübergebracht, dass selbst so ein etwas scheinbar exotisches Thema wie Astronomie und insbesondere Radioastronomie, dass das sehr viel Spaß macht, dass man hier ein breites Betätigungsfeld hat und zwar wirklich auf jeglicher technologischer Basis, nicht? Mechanik spielt eine Rolle. Hochfrequenztechnik, digitale Elektronik, IT, also man findet ja fast alles, was das technische Herz begehrt. Und daneben findet man einen fantastischen Standort in der Eifel, wunderschöne Landschaft, Ruhe, Blümchen, Bienchen und für die Natur lieb haben und für die mit Menschen gerne arbeiten, Besucher, Arbeit mit Schülern, also für fast jedes Herz findet sich hier was.
Ja,
vielen Dank. Und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, wünsche allen noch einen schönen Abend und hoffe, dass vielleicht den einen oder anderen dann hier mal bei uns auf dem Stockard sehen.